Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute in deinem Namen versammelt sein dürfen. Wir bitten dich, Herr, lass uns dein Wort recht verstehen und es in uns aufnehmen. So segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines lebendigen Wortes. Amen. Ihr Lieben, laut einem Bericht bezüglich dem Wiederkommen Christi heißt es, März 1998 150 Mitglieder der christlich-buddhistischen Sekte God Salvation Church aus Taiwan versammelten sich in Garland, Texas. Sie gehen davon aus, dass Gott dort am 25. März auf Kanal 18 eine Fernsehansprache halten würde. Wenige Tage später, am 31. März um 10 Uhr, sollte er als Mensch erscheinen. Dabei würde er das Äußere des Sektenführers Chen Homing annehmen. Im Fernsehen kommt jedoch ein anderes Programm. 1914 gilt als zentrales Datum der Zeugen Jehovas. Ihr Gründer Tace Russell glaubte, dass 1874 die heimliche Wiederkunft Jesu begonnen hat. 40 Jahre danach sei dann der Endpunkt der irdischen Regierungen. Nach Russells Tod 1916 verschiebt sein Nachfolger Joseph Franklin Rutherford die erwarteten Ereignisse zunächst auf 1918, dann auf 1925. Die Glaubensgemeinschaft verliert danach massiv an Mitgliedern, was sich nach 1975, wo ebenfalls Großes erwartet wurde, wiederholt. Die Welt dreht sich weiter. Drittes Jahrhundert. Anhänger des selbsternannten christlichen Propheten Montanus erwarteten in Pepuza in der heutigen Türkei die Wiederkunft Christi und des damit anbrechenden tausendjährigen Reiches. Sie warteten vergeblich, die Glaubensrichtung der Montanisten starb relativ rasch danach aus. Was das tausendjährige Reich angeht, dazu kommen wir noch in einer anderen Predigt, um das biblisch richtig einzuordnen. Wir sehen also, was die Wiederkunft Christi anbelangt, viele falsche Rechnungen vor uns liegen. Und das hat damit zu tun, dass vermeintliche Gläubige angeblich wissen, wann dieses Ereignis stattfinden soll. Obwohl der Herr selbst betont hat, dass niemand den Tag noch die Stunde kennt. In Anbetracht dessen ändert es nichts an der Tatsache, dass der Herr tatsächlich ungebremst kommen wird. Und heute befassen wir uns weiter mit der Offenbarung, wo sein Kommen beschrieben wird. Doch bevor wir in den Predigttext einsteigen, sollten wir aufgrund der Struktur halber die bisherigen Fakten erläutern. Einmal haben wir in den ersten drei Versen gesehen, dass zu allen Zeiten ein Appell an die Gemeinden gerichtet wurde, dass man die Worte in diesem Buch bewahrt, weil die Zeit der Erfüllung der ganzen bevorstehenden Ereignisse vorliegt. Und die Worte sind direkt von Gott inspiriert und Johannes wurde als Apostel in diesem Auftrag bestätigt, sodass es eine zuverlässige Quelle ist, an der man sich orientieren soll. Daraufhin haben wir die Verse 4 bis 6 betrachtet, wo ein Gruß des Lobes Jesu Christi sichtbar wurde, welcher die Taten Christi hervorhebt, sodass Christen sich dessen bewusst sind, besonders in der Endzeit. Und heute befassen wir uns mit den Versen 7 bis 8, die direkt anschließen bzw. mit seinem Gruß abschließen. So lasst uns nun in den Predigttext einsteigen, und zwar Offenbarung Kapitel 1, die Verse 7 bis 8, wo es so heißt. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Vers 7 beginnt mit dem Wort siehe. Das griechische Verb proaro bedeutet in erster Linie sehen oder wahrnehmen. Es umfasst sowohl den physischen Akt des Sehens mit den Augen, als auch den metaphorischen Sinn des Wahrnehmens oder Verstehens mit dem Geist. Im Neuen Testament wird proaro häufig nicht nur für den Akt des Sehens, sondern auch für das tiefere Verständnis oder die Erkenntnis geistiger Wahrheiten verwendet. Es kann eine Offenbarung oder Einsicht bedeuten, die von Gott gewährt wird. Und hier geht es darum, dass nicht nur ein physisches Event stattfinden wird, sondern eine bereits bestehende Realität, die Gott den Gläubigen offenbart. In Matthäus 24, Vers 25 kommt dasselbe Wort im Kontext von falschen Christussen und Propheten vor, wo der Herr Jesus sagt, siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Verstehen wir? Wir sehen schon jetzt, es ist nicht etwas, was verborgen liegt. Zugleich ist es hier eine aktive Aufforderung, sich aktiv an die Fakten zu halten, die der Wahrheit entsprechen, da das Wort siehe im Imperativ steht. Aber schauen wir weiter, worauf sich das Verb siehe bezieht. Es betrifft den Herrn Jesus Christus selbst, der kommt. Wir kommen nun zu unserem ersten Anwendungspunkt. Das Kommen Christi ist eine festbestehende Realität. Wisst ihr, viele Menschen sagen, dass sie kommen werden, um einen Termin einzuhalten, und davon halten sich viele exakt an die Zeitangaben, aber manche auch nicht. Die Personen, die stets pünktlich zu ihrer Vereinbarung kommen, beweisen, dass sie zuverlässig sind, zumindest wenn es um solche Angelegenheiten geht. Doch auch diese Kandidaten können noch so verlässlich sein, denn es gibt einen Faktor, der auch ihre Pläne durchkreuzen könnte, sodass sie nicht zu der vereinbarten Zeit kommen können. Und dieses Element ist die Verhinderung. Die Unfähigkeit des Kommens kann auf verschiedene Gründe zurückzuführen sein, wie ein Autounfall oder man stirbt an einem plötzlichen Herzversagen. Aber bei Christus schaut die Sache ganz anders aus, denn sein Kommen kann überhaupt nicht behindert werden. Weder von einem Geländewagen noch von einem Planeten, weder von einem Mount Everest noch von dem besten Militär der Welt, da er totale Kontrolle über das Geschehen verfügt. Sein Kommen ist also sicher. Und natürlich gibt es da draußen Spötter, die sagen, dass die Christen stets behaupten, dass ihr Herr kommt, aber bis jetzt ist noch nichts geschehen. Wo ist denn ihr Christus? Womit beschäftigt er sich jetzt? Und dann kann noch aufgeführt werden, wenn man an einer bestimmten Sache fest glaubt, dann ist es eine Autosuggestion. Aber hier geht es nicht um eine spezielle Technik, damit man sich seine eigene Welt kreiert. Es geht auch nicht darum, sich an irgendeinem Strohhalm festzuhalten, wenn vor uns katastrophale Zustände bevorstehen. Nein, es geht um Gottes Realität selbst, die er festgesetzt hat. Und so wie es eine Wirklichkeit war, als Christus den toten Lazarus auferweckt hat oder selbst von den Toten auferstanden ist, die im Glauben erkannt werden kann, so wird er zu 100%, wo nicht die geringste Wahrscheinlichkeit besteht, erscheinen. Blicken wir weiter, denn er kommt mit den Wolken. Man beachte, dass Vers 7 auch eine Anspielung auf Daniel Kapitel 7, Vers 13 ist. Denn dort lesen wir, ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Die alttestamentlichen Verheißungen greift Johannes auf, um die vollkommene Fülle in Christus zu präsentieren. Übersehen wir auch nicht das beschriebene Mittel, mit dem er kommt. Hier werden die Wolken in den Vordergrund gebracht und es will eine explizite Aussage tätigen. Unser zweiter Anwendungspunkt lautet daher, das Kommen Christi ist eine herrliche Präsenz. Die meisten von uns kennen das, wenn ein Bundeskanzler oder ein Präsident empfangen wird, dass er in einem teuren Wagen gefahren wird, um seinen Status zu zeigen. Und ich denke, keiner würde von uns sagen, dass dies eine billige Variante eines gewöhnlichen Auftretens wäre, sondern ein angemessenes, was einem Kanzler oder Präsidenten würdig ist. Nur zur Information, die Limousine von Trump soll 1,5 Millionen Dollar kosten, mit dem er auftritt. Aber hier will jemand mit Wolken kommen. Doch das sind keine gewöhnlichen Wolken, sondern Wolken der Herrlichkeit, wo der Schwerpunkt auch auf demselben Gott des Alten Testaments liegt. Denn im Alten Testament ist Gott oft in einem starken, strahlenden Licht, das als Schechina oder Herrlichkeitswolke bezeichnet wird, erschienen. In 2. Mose Kapitel 24, Vers 16 kommt es so zum Vorschein. Und die Herrlichkeit des Herrn ruhte auf dem Berg Sinai, und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage lang. Am 7. Tag aber rief er Mose von der Wolke aus zu. Was wir also vor unseren Augen haben, ist ebenso ein deutlicher Beweis für die Herrlichkeit Jesu, der nochmals in Lukas Kapitel 21, Vers 27 bekräftigt wird, denn dort steht geschrieben: Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und wenn man noch beachtet, dass in dem vorliegenden Text von 2. Mose Kapitel 24, Vers 16 das hebräische Wort Jahwe verwendet wird, so wird Christus mit Jahwe im Neuen Testament als den Kyros identifiziert. Vergleicht man nun den Wagen von Donald mit dem Anblick Christi, so stellt der Herr Jesus den gegenwärtigen Führer der USA weit in den Schatten. Und das war noch milde ausgedrückt, denn seine Präsenz würde alle Regierenden dieser Welt keine Bühne bieten können. Außerdem können wir hier eine schwerwiegende Irrlehre aufdecken, die in der Welt kursiert, und zwar fällt es in die Kategorie der Vollpreteristen. Was macht diese Menschen in Anführungszeichen so besonders? Vollpreteristen sind Christen, die glauben, oder vermeintliche Christen, dass die Prophezeiungen der Bibel über das Ende der Zeiten bereits erfüllt sind. Sie gehen davon aus, dass mit der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 nach Christus alle eschatologischen Ereignisse erfüllt wurden. Doch ihre Auslegung kann biblisch absolut nicht standhalten. Lasst uns das anhand eines Bibelabschnitts untersuchen, was das erneute Auftauchen des Herrn Jesus Christus betrifft. Wir schlagen dazu Apostelgeschichte Kapitel 1, die Verse 9 bis 11 auf. Und dort sprechen die Engel zu den Aposteln dieses Statement. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Und eine Wolke nahm ihn auf, von ihren Augen weg. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahinfuhr, siehe, da standen 2 Männer in weißer Kleidung bei ihnen. Die sprachen: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Diese Verse machen mit einer sehr auffälligen Deutlichkeit präsent, dass Christi Himmelfahrt und sein zweites Erscheinen mit einer physischen respektive leibhaftigen Auftreten zu tun hat. Einmal sehen wir die Apostel als bezeugenden Augenzeugen und die zielgerichtete Ansage der Engel an die Nachfolger des Herrn. Das Fazit lautet daher, dass Vollpreteristen einem massiven Irrtum unterliegen. In Vers 7 heißt es weiter, dass jedes Auge ihn sehen wird. Der dritte Anwendungspunkt, den wir heute aufführen, ist: Das Kommen Christi enthält eine konkrete und persönliche Komponente. So wie das Kommen Christi eine fixe Tatsache ist, so wird ihn auch jedes Auge sehen. Ich weiß nicht, ob wir uns alle das vorstellen können. Ich meine, allein bei der Amtseinführung des amerikanischen Präsidenten war es überall auf der Welt zu vernehmen. Man beachte, dass nicht jeder vor Ort sein konnte, um dieses Spektakel zu erleben. Dennoch konnte der Rest der Welt dieses Ereignis über die fortschrittliche Technik mitverfolgen, und so hatte jeder Anteil daran, der es beobachtet hat. Und auch hier wird es bei Christus eine ganz andere Dimension besitzen. Denn egal, ob man keinen Fernseher oder kein Internet verfügt, so wird man davon Kenntnis bekommen. Und egal, ob man in einem abgelegenen Wald oder sich gerade im tiefsten Meeresgrund aufhält, es wird so eklatant werden, sodass man gezwungen wird, die Blicke auf ihn zu richten. Und mit jedes Auge sind nicht nur die Gläubigen, sondern auch die Rebellen Gottes gemeint. Obendrein sind die gegenwärtigen Personen, die sich als Jesus ausgeben, mit einer brachialen Härte disqualifiziert. Mavilo Jesu Vargogaren ist ein kenanischer Mann aus Bogoma, der glaubt, dass er der wahre Jesus Christus ist, der die Welt retten will. Mavilo Jesu glaubt, dass Gott ihm den Namen gegeben hat, damit er seine Mission in diesem Jahrhundert erfüllen kann. Doch dieser Mann ist verheiratet, was der wahre Herr Jesus nicht ist, und sich so seines eigenes Konstrukt bastelt, beziehungsweise dieser angebliche Jesus, wo leider Menschen in Afrika getäuscht werden. oder Sergei Anatoljewitsch Toro, besser bekannt als Vissarion, ist der Gründer einer religiösen Bewegung und Ökosiedlung in der sibirischen Taiga. Er wird von seinen Anhängern als Wiederkunft Jesu Christi von Nazareth betrachtet. Dieser Mann, Sergei Anatoljewitsch Torop, kam 1961 als Sohn Nadesha Torops und Bautechnikers Anatoli Torop zur Welt, was mit dem wahren Jesus, der in Nazareth geboren war, nichts zu tun hat. Und auch er ist ein schwerer Verführer in unserer Zeit. Doch der frappierende Punkt ist, dass sie nicht auf Wolken gekommen sind, wo jedes Auge ihn gesehen hat und somit nicht mit der Schrift übereinstimmen, aber ihre Anhänger sind verblendet, dass sie selbst nicht die Schriften kennen. Was hat es jetzt aber damit auf sich, dass auch die ihn sehen werden, die ihn durchstochen haben? Dieses Zitat stammt aus Sacharja Kapitel 12, Vers 10, wo jenes zu sehen ist. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen, und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn, und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Es bezieht sich also hier auf den endzeitlichen Sieg Israels über die Nationen und die Reue Israels vor dem Herrn, den das Volk Israel durchbohrt hat. Nicht, dass es uns entgeht, aber im Sacharja-Text sehen wir Israel als eine spezifische Stelle. Und in Johannes können wir eine Verallgemeinerung erkennen, dass nicht nur Israel, sondern alle Nationen betrifft bezüglich der Wiederkunft Christi. Viele glauben, dass die Stelle auch das Gericht der angegebenen Völker betrifft, weil hier beschrieben wird, dass sich seinetwegen alle Geschlechter an die Brust schlagen wird. Die Akzentuierung liegt auf dem Brustschlagen der Geschlechter, weshalb man so schlussfolgert. Aber Aufmerksamkeit bitte! Was in Sacharja Kapitel 12, Vers 10 auf Israel angewandt wird, wird in der Offenbarung auf alle Völker übertragen. Insbesondere auf jene Völker, die, nachdem sie den Heiligen Geist und seine Gnade empfangen haben, das heißt, alle wahren Gläubigen, über das trauern, was sie ihm angetan haben. Daher werden die reumütigen Heiden als Teil des wahren Israels im geistlichen Sinne betrachtet, um die Prophezeiung Sacharjas bei der Wiederkunft Christi zu erfüllen. Daher kann man auch nicht sagen, dass sich diese Passage bestimmt auf das Gericht der Völker bezieht, dass sich Johannes hier an der konzeptuellen Idee des alttestamentlichen Verweis hält und er sich sogar konsequent weiterentwickelt. Wir haben schon bei der vorhergehenden Predigt dieses Prinzips der fortschrittlichen Erfüllung in Christus konstatieren können. Aber nochmals dieses Exemplar, um es besser zu verstehen. In Exodus Kapitel 19, Vers 6. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Und jetzt die fortschrittliche Offenbarung der Gemeinde des Neuen Testaments in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk. Wir sehen also, was in Exodus Kapitel 19, Vers 6 auf Israel bezogen war, ist im Neuen Testament auf alle Völker angewandt, die in den Leib Christi inkorporiert wurden. Zudem ist die Wiederkunft in Vers 7 im Kontext der Buch der Offenbarung zu verstehen, der die Gemeinden in diesem Buch, was sich auch auf die Gegenwärtigen bezieht, auffordert, im Geiste zu wandeln. Und diese einmalige Wiederkunft ist ein Ereignis, mit dem Christen alle Zeit rechnen müssen, weil es jetzt schon eine entscheidende Relevanz hat, dem Bräutigam mit einer brennenden Lampe entgegenzutreten. Zusätzlich ist dieser Vers 7 als die Erfüllung auf das Erscheinen des Menschensohns zu betrachten, wo vorausgehend ein fortlaufender Prozess stattfindet, der sich über das Gemeindezeitalter erstreckt, bis alles vollkommen verwirklicht wird. Das heißt, dass schon jetzt alle auf den Durchbohrten sehen, die an Christus glauben. Und dies bestätigt auch die nachfolgende Aufzeichnung, wo man Folgendes in Johannes Kapitel 19, die Verse 35 bis 37 entnimmt. Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit er glaubt. Denn dies ist geschehen, damit die Schrift erfüllt wurde. Kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Und wiederum sagt eine andere Schrift, sie werden den anziehen, welche sie durchstochen haben. Hier bezieht sich dasselbe Sahara-Zitat, Kapitel 12, Vers 10, auf den heidnischen Soldaten am Kreuz, der den Herrn mit einem Speer in der Seite durchstochen gestochen und er ganz offensichtlich Buße getan hat. Wir sehen also, dass sich hier eine auffallend ähnliche Anwendung von Sacharja Kapitel 12, Vers 10 vorliegt. Folglich ist der Verweis auf Sacharja 12 in Offenbarung Kapitel 1, Vers 7 auch eine Anwendung auf eine Zeit vor dem endgültigen Kommen beinhalten, in der die Heiden an den Messias glauben. Diese Konstruktion ist also ein wahrheitsgemäßer Fakt, den Gläubige für sich beanspruchen können und sich bis auf das Wiederkommen Christi beziehen und daher alle einschließt, die noch zum Glauben können. Hebel drückt es prägnant aus, wenn er schreibt, diejenigen, die ihre Sünden wirklich bereuen, betrachten Christus als einen, den sie durchbohrt haben, der für ihre Sünden durchbohrt wurde und von ihnen durchbohrt wird. Und das veranlasst sie, auf ihn zu schauen, als diejenigen, die sich tief um ihn sorgen. Wir haben nun ausführlich feststellen können, worauf sich Vers 7 im Detail bezieht, was die Geschlechter angeht. Doch wie bereits erwähnt, werden auch die Übeltäter Gottes bei seinem zweiten Wiederkommen herangezogen werden, die keine Reue praktiziert haben. Und die Folge wird beim Gericht sein, dass sie in den ewigen Feuersee ohne Gnade befördert werden. Schauen wir vorab, wie es in Offenbarung Kapitel 20, Vers 14 zur Geltung kommt. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Doch er wird auch für seine erlöste Braut kommen, welche die Gemeinde repräsentiert, wo ein lautes Jubelgeschrei stattfinden wird und sie endlich nach Hause holen und mit ihnen ein ewiges Festmahl feiern wird. Bei diesen Anschauungspunkten haben wir mehr die kollektive Seite als die individuelle betont. So lass mich dich daher fragen, zu welcher Gruppierung kannst du dich zählen? Beziehungsweise würdest du dich als jemanden gerechten oder einen Schwerverbrecher bezeichnen, der konstant Gottes Gebote übertritt und zurzeit kein Interesse auf eine radikale Korrektur hat? Wenn du zur letzteren Kategorie gehörst, so sei gewiss, dass er kommt. Und auch du wirst ihn unmissverständlich und sonnenklar erblicken müssen, sofern du noch nicht begraben wurdest. Und sogar dann rigoros aus deinem Totenschlaf auferweckt wirst. Doch für uns, die an Christus festhalten, wird es einen wunderschönen Verlauf nehmen. Es wird ein Happy End haben, das seinesgleichen sucht, auch wenn wir noch durch tiefe Täler gehen müssen. Aber diese wunderbare Aussage habe ich bisher von zwei Personen zu hören bekommen und sie ist mir im Kopf stark hängen geblieben. Und zwar, dass man sich auf Christus freut. Und diese immense Freude ist mehr als berechtigt, da man sich schon nach seinem unvergänglichen und friedvollen Zuhause sehnt. Dem kann ich mich nur anschließen und erwarte schon mit einer großen Begeisterung auf seine Anwesenheit. Blicken wir auch dies, wenn es heißt, ja, Amen, der den Vers abschließt, um die Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit dessen zu zeigen, was im vorhergehenden Teil des Verses gesagt wurde. Das war also Vers 7. Und jetzt inspizieren wir Vers 8. Dort wird gesagt, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Ich liebe diesen Vers besonders, der auch Gottes absolute Souveränität betont. Der letzte und vierte Anwendungspunkt, den wir hier betonen, ist, das Kommen Christi wird souverän von Gott bestätigt. In Jesaja Kapitel 41, Vers 4 bekommen wir vor Augen geführt, ich der Herr, der ich der Erste bin und auch bei den Letzten noch derselbe. Oder Jesaja Kapitel 44, Vers 6, ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Diese Formulierung ist einzigartig und wird im Alten Testament nur auf Gott bezogen. Es kann daher kein Zweifel daran bestehen, dass die Sprache, die hier in Offenbarung zum Ausdruck kommt, die Göttlichkeit impliziert und dass sie auf niemanden außer dem wahren Gott angewendet werden kann. Und wenn man noch beachtet, dass in Vers 8 für Herr das griechische Wort Theos steht, so ist dies eine markante Bestätigung, dass im Deutschen mit Gott übersetzt wird. Das heißt, dass der lebendige Gott hier seine Erklärung über die gesamte Offenbarung kundtut und so die Worte des Johannes bezeugt. Was hat es aber mit dem Alpha und dem Omega auf sich? Ich bin Alpha und Omega, ich bin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Diese Redeweise ist von den Juden entlehnt, die den ganzen Umfang der Dinge mit Aleph und Tau, dem ersten und letzten Buchstaben des hebräischen Alphabets, ausdrücken. Aber da Johannes auf Griechisch schreibt, passt er das Ganze dem griechischen Alphabet an, dessen A Alpha und Omega der erste und letzte Buchstabe sind. Bei den Rabbinern soll Me Aleph Vea Tau, von Aleph bis Tau, die Gesamtheit einer Sache ausdrücken, vom Anfang bis zum Ende. So soll Folgendes in Jalkut Rubeni stehen. Adam übertrat das ganze Gesetz von Aleph bis Tau, das heißt vom Anfang bis zum Ende. Adam Clark mit seinem Kommentar zitiert, das heißt, wie Aleph oder Alpha der Anfang des Alphabets ist, so bin ich der Urheber und die Ursache aller Dinge. Wie Tau oder Omega das Ende oder der letzte Buchstabe des Alphabets ist, so bin ich das Ende aller Gedanken, der Zerstörer sowie der Erschaffer aller Dinge. Es ist bemerkenswert, dass die Verbindung von Aleph, Tau im Hebräischen et ergibt, was die Rabbiner als die erste Materie interpretieren, aus der alle Dinge entstanden sind. So ergibt die Vereinigung von Alpha und Omega im Griechischen das Verb Ich atme und kann in einem solchen symbolischen Buch sehr richtig auf den hinweisen, in dem wir leben und uns bewegen und unser Sein haben. Denn als er den Menschen aus dem Staub der Erde formte, blies er ihm den Lebensatem in die Nase und er wurde eine lebendige Seele. Und durch die Inspiration oder das Einatmen seines Geistes werden die Seelen der Menschen belebt, von den Toten lebendig gemacht und für das ewige Leben ausgerüstet. Des Weiteren sei angemerkt, dass Gottes Souveränität bzw. seine souveräne Herrschaft dadurch hervorgehoben wird, dass er als derjenige bezeichnet wird, der ist, der war und der kommen wird. Es ist ein nicht fassbarer Name. Und so wie wir den Namen nicht fassen können, so können wir Gott nicht fassen. Hier ist eine wesensmäßige Bezogenheit zu sehen. Er ist der Ewige, der in der Vergangenheit war, in der Gegenwart ist und in der Zukunft sein wird. Und dieser Name, der im alten Bund nicht fassbar ist, hat sich offenbart, indem das Wort Fleisch wurde in dem Sohn Jesus Christus, weshalb wir zu Gott kommen können. Er fügt auch hinzu, dass er der Allmächtige ist, der allmächtige Schöpfer des Universums und der Inspirator der Menschen. Das Wort der Allmächtige wird in der Septuaginta mit dem Gott der Herrscher übersetzt, der über allem ist, was ist. In Hosea Kapitel 12, Vers 6 lesen wir, nämlich der Herr, der Gott der Herrscher, dessen Gedenkname Herr ist. Der griechische Begriff Pantokrator wird hier für den Allmächtigen im Neuen Testament verwendet, um Gott als den Allmächtigen zu beschreiben und seine höchste Macht und Autorität über die gesamte Schöpfung zu betonen. Dieser Begriff wird auch verwendet, um Gottes ultimative Kontrolle und seine Fähigkeit zu betonen, seinen Willen ungehindert zu erfüllen. Er ist derjenige, der die Berge formt und den Wind schafft und dem Menschen sagt, was er denkt, der den Morgen verfinstert und die Höhen der Erde zertritt. Der Herr, der Gott der Herrscher, ist sein Name. Genauso sagt es Amos Kapitel 4, Vers 13. Ein Grund dieses Abschnitts, wo all die Bezeichnungen für Gott angewendet werden, ist, es offensichtlich zu zeigen, dass er der erhabene Herr ist, nicht nur in der Vergangenheit und Gegenwart seine Allmacht ausgeübt hat, sondern er es weiterhin in den kommenden Zeitaltern tun wird, sodass wir uns ganz gewiss darauf verlassen dürfen. Und diese Betonung dient als Grundlage für Vers 7, da nur unter der Voraussetzung eines allmächtigen Gottes eine so sichere Aussage über die Vollendung der Geschichte gemacht werden kann. Wir haben nun die ersten 8 Verse durch und das nächste Mal geht es weiter. Mögen wir der Herr Gottes Wort ernst nehmen. Gelobt ist der Herr Jesus Christus. in alle Ewigkeit. Amen.